Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch. Doppelpunkt wird Ihnen präsentiert von der IM43 AG. In Immobilienfragen beraten wir Sie individuell, kompetent und aus einer Hand. www.im43.ch.
Das ist der Doppelpunkt, und zwar mit Best of Doppelpunkt erste Hälfte 2015. Im Mai ist der Verleger und Chefredakteur der Schaffhauser Nachrichten, der Norbert Neininger, mit 65 Jahren leider verstorben. Nur wenige Monate vorher, im Januar, war er noch bei mir gewesen, und wir haben über verschiedene Sachen geredet im Nachgang zu Je suis Charlie und diesen Attentat in Paris. Wo überschreiten wir als Journalist Grenzen? Könnte so etwas Schlimmes auch in der Schweiz passieren? Wir haben darüber diskutiert und hören aus dieser Sendung jetzt einen Ausschnitt an.
Die Frage stimmt nicht. Also die erste Online-Zeitung haben wir gehabt. Das sind einfach die Schaffhauser Nachrichten online gewesen.
Ja, aber es ist einfach
eine Anerkennung. Ja, natürlich gewesen. Ja, und das Zweite ist, wir haben im Internet eine Firma mit über 50 Leuten. Die läuft hervorragend. Wir haben noch eine Firma in Israel mit...
Nein, ich rede nicht von dem jetzt. Ich rede jetzt vom Internetportal, dem Newsportal, das du gemacht hast.
Das hat leider nicht funktioniert, ja. Und das war ein bisschen der Zeit voraus gewesen. Dort haben wir versucht...
Ich glaube, eher hinten rein. Wenn er früher gekommen wäre, wie Spiegel Online, das sind die Ersten gewesen. Hätten wir halt die Ersten
gewesen. Spiegel Online verdient kein Geld.
Also, ja, das
also
ist
jetzt aber zum News 1, wo
aber
wir
du hast verloren.
Wir haben übrigens den Namen mit grosser Freude news1.ch dort reserviert gehabt. Also... Das Newsportal, das hat schon funktioniert, aber nachher ist die NZZ auf die Idee gekommen, ihre beiden Regionalzeitungen Luzern und St. Gallen daraus rauszunehmen. Und dann ist es natürlich schwierig geworden. Die wollten mit der NZZ zusammen die Synergien finden, hat aber nicht funktioniert. Mhm. Und nachher hat es nicht getan. Und ich sage es nochmal, wir sind der Zeit voraus gewesen. Okay. Wenn wir das jetzt hätten, wäre das eine der Lösungen für die Schweizer Medienlandschaft.
Gut, das hat nicht funktioniert, ist auch nicht mehr nachzuholen. Der Time is of essence und gibt Windows of Opportunities um. Und das auf Zürich-Tisch sagen. Hast du überhaupt ein bisschen Pech gehabt mit der NZZ? Hast du denen einen Druckauftrag gegeben, nachdem deine eigene Druckerei eingestampft hast? Jetzt macht das die NZZ auch. Jetzt musst du gleich zum Tag gehen, oder was?
Aber jetzt frage mich doch einmal, ob ich Pech gehabt. Du sagst immer, wenn du eine Frage stellst, sagst du in deiner Frage immer schon meine Antwort. Dann könnte ich eigentlich mich zurücklehnen.
Nein, du hast die NZZ gewählt. Und
frage mich doch, ob ich mit der NZZ Pech gehabt habe oder
Glück. Gut, also, hast du? Ja, das meine ich.
Ja, ich habe Glück gehabt mit der NZZ.
Wieso?
Weil wir jetzt unsere Zeitung können in St. Gallen drucken. Das ist ein kleiner Unterschied, ob in Schlieren oder in St. Gallen. Gut. Und... ich habe immer einen Vertrag auf Zeit. Gut. Ich kann auch die Zeitung dann wieder jemand anders drucken.
Okay, jetzt reden wir über die aktuelle Situation. Du hast einen Artikel diese Woche geschrieben, man soll die Schere im Kopf nicht irgendwie aktivieren als Journalist. Das heisst, übersetzt, man soll nicht Angst haben, aber nur schon der Ansatz, dass jetzt sich da in der Schaffhauser Nachrichten eine Schere im Kopf soll jetzt haben, finde ich jetzt ein bisschen weit hergeholt. Und ich glaube auch nicht, dass Journalisten in der Schweiz jetzt sich das als Hauptproblem sehen.
Also, du bist vielleicht nicht an der Redaktionssitzung gewesen in der Schweiz oder bei uns. Ich habe ja eine Umfrage gemacht unter den Schweizer Chefredaktorinnen und Chefredaktoren zu dem Thema, ob sie die Zeichnungen publizieren würden jetzt. Und ich stelle fest, und das geht auch dir so. Kein einziger kann jetzt etwas machen, wo er in Gefahr kommt, dass er Grenzen überschreitet, wo sich die Islamisten betroffen fühlen. Ich sage jetzt Islamisten, ohne dass er daran denkt, dass das vielleicht könnte eine Gefahr haben. Das ist ja das Gefährliche an dieser Situation. Es muss gar keine richtige Bedrohung existieren. Allein die Vorstellung, dass sie existiert, die lange schon, dass die Leute anfangen, Zweifel über zu haben. Und die Aufgabe wäre eigentlich, sich so zu benehmen, wie wenn das nicht existieren würde.
Okay, aber es hat sich jetzt etwas verändert, etwas qualitativ Bedeutendes im Verlauf von dieser letzten Woche. Es ist etwas passiert, wo man alle das Gefühl hat, es kann und es wird irgendwann passieren. Ich habe sogar in meiner letzten Sendung, am letzten Montag mit Arnold Hottinger gesagt, in Frankreich könnte etwas losgehen am Mittwoch. Einfach, ohne dass ich da Hellseher bin, aber weil in Frankreich 5 Millionen Muslime leben, ist wahrscheinlich die Wahrscheinlichkeit grösser gewesen, dass es dort passiert und nicht in Norwegen vielleicht. Und jetzt ist das passiert. Du kennst Frankreich relativ gut. Was sagst du dazu?
Ich kenne Frankreich nicht so gut, nein. Ich wundere, also erstens mal muss man natürlich aufpassen, wie viele Systeme hinter dem, was da passiert ist. Man vermutet, in Dänemark ist es auch passiert, in Holland ist es passiert. Dass es in Frankreich passiert ist, scheint schon Gründe zu haben. Also ich weiss zum Beispiel, das weißt du auch, dass am meisten Einwanderer im Moment in Israel aus Frankreich kommen, weil die Leute dort Angst haben. Also es gibt einen Antisemitismus in Frankreich, der ist riesig.
Vor allem von Muslims natürlich, in Frankreich.
Vor allem von Muslims. Ich wundere mich ein bisschen, dass das Schweizer Zeitungen nicht aufnehmen. Wir haben heute darüber geredet, wie man das könnte sagen. Das gehört nämlich auch ins Bild. Es gehört auch ins Bild, dass offensichtlich halt nicht so einfach ist, wenn eine gewisse Anzahl von Muslimen nehmen, leben, dann neben denen auch unsere traditionellen Werte aufrechtzuerhalten. Und ich will mit dem nicht alle beleidigen, aber es gibt halt Strömungen in dieser Religion, in dieser Bewegung, die es kompliziert macht. Und dass es jetzt in Frankreich passiert ist, das deutet darauf hin, dass das auf dem Boden ist. Aber sie haben ja auch gesagt, in der Begründung, und da müssen wir jetzt mal abwarten, ob das stimmt, weil Frankreich sich engagiert im Krieg gegen den Terror.
Ja, den Grund kann man irgendwie wählen. Es braucht ja eigentlich keinen Grund, weil Islamisten werden nicht böse durch irgendetwas, was wir machen oder sagen, sondern die haben ihre Ziele und dann nehmen sie irgendwie eine Auswahl vor. Ich kann ändern. Das ist schlimm. Und vor dem muss man sich schützen. Man kann sich offenbar nicht so schützen. Auch der französische Staat, der offenbar die besten Polizei- und sonstigen Abwehrmaßnahmen hat, hat das nicht können machen. Vor allem, wenn das so ganz kleine, isolierte Gruppen sind. Das geht offenbar nicht. Ich habe vor allem Angst, was nachher passiert. Oder was würde passieren nachher, nach einem Anschlag, der heute in der Schweiz ablaufen würde. Was wären dann die Folgen in dem Klima, das jetzt schon aufgeheizt ist? Was wäre deiner Meinung nach die Folge von dem?
Also ich weiss schon, was du ansprichst. Es ist so, dass in der Verteidigung von unserer Freiheit sollte man nicht so weit gehen, dass man sie dann selber aufgibt. Das ist immer das Problem. Aber natürlich, man kann auch nicht nichts machen. Es ist,
also was meinst du, wie würde sie sich auch die politische... Weil man hat jetzt gesehen, in Frankreich, Marine Le Pen oder vom Front National, hat sofort irgendwie die Initiativen ergriffen, nachdem jetzt am ersten Tag sind alle angestanden und haben gesagt, Unité, Unité, vive la République, vive la France, oder? Von Sarkozy bis Hollande und alle anderen dazwischen. Aber jetzt ist die Situation ganz anders, es bricht auseinander politisch.
Meine Meinung ist, es gibt auch ein Ende von der Toleranz. Dort, wo unsere Freiheit bedroht wird, muss man handeln. Und das kann man nicht mit runden Tisch und Liebe machen und auch nicht mit Kerzen, die man anzündet, sondern man muss handeln. Und selbstverständlich sprichst du etwas an, was ganz kompliziert ist für eine freie Gesellschaft. Ich meine, wir können da mal darüber reden, ob das, was da mit dem Snowden passiert ist, jetzt nochmal wird passieren. Und so intelligent war es, dass man gesagt hat, alle Geheimdienste sollen transparent werden, alle Erkenntnisse auf den Tisch. Ich sage dir einfach...
Aber Moment mal, nein, das finde ich jetzt ganz...
Jetzt lass mich doch eine Antwort geben, was du findest.
Nein, zum Thema.
Ich wollte dir etwas sagen, zum Thema Snowden. Los jetzt. Also, du hast mich gefragt, was wird passieren in der Schweiz. Ich bin überzeugt, mit einem Anschlag in der Schweiz, oder vielleicht mit zwei, würden wir eine Freiheitseinschränkung haben, die gross ist. Aber nicht, weil jetzt ein Aufgeheizklima ist, sondern weil das eine normale Reaktion dann wäre. Wir würden versuchen, unsere Freiheit zu verteidigen mit möglichst allen Mitteln, die wir zur Verfügung haben. Und ich hoffe, dass das nicht passiert.
Aber was wären das für Mittel? Also was siehst du da? Ich meine, in Amerika nach 9-11 hat es eine völlige Umkehr gegeben. Und dort sind unter anderem die Geheimdienste, jetzt komme ich vielleicht gleich auf das, sind so richtig in Aktion getreten. Und die Geheimdienste, die sind nicht eingestellt worden wegen dem Snowden. Die sind immer noch total aktiv, aber sie finden die Sleepers oder die kleinen Zellen nicht, so wie man die in Posten nicht hat können finden. Offenbar die auch in Frankreich nicht, obwohl sie mal unter Beobachtung waren. Es ist nicht wegen dem Snowden nicht passiert, sondern weil es offenbar auch mit der Geheimdienstmethode nicht funktioniert.
Ich sage dir einfach, aufgrund von dem, was jetzt da vielleicht könnte sein, ich hoffe ja nicht, dass das ein Anfang ist. Ich weiß nicht, was du da dazu meinst.
Ich habe große Bedenken, jawohl. Ich glaube, vor allem, wenn jetzt IS oder Al-Qaida oder beide in die Defensive geraten, was jetzt im Moment der Fall sein scheint, also wenn sie merken, sie kommen nicht mehr weiter in Syrien und Irak, sind auf dem Rückzug, werden sie den Krieg einfach zu uns tragen.
Und dann? Sollen wir dann einfach zuschauen?
Nein, ich habe da noch jetzt so gar nichts dazu gesagt. Nein, ich habe Angst vor dem und ich habe das Gefühl, dass nicht nur also jetzt auf polizeilicher oder militärischer Ebene etwas passiert, sondern auf der politischen Ebene, dass jetzt, nehmen wir an, es passiert, oh, ich will jetzt nicht wieder eine Prognose machen, es passiert 2 Monate vor den ersten eidgenössischen Wahlen im Herbst, das würde die Landschaft völlig verändern.
Aber unvermeidlich,
aber das wäre doch auch so schrecklich.
Ja, aber schrecklich.
Wenn du sagst, wenn wir uns nicht sollten eine Schere im Kopf machen und nicht sollten verändern, dann sollten wir doch uns auch politisch nicht verändern.
Wir sollten das nicht, aber die Realität die politisch ist, dass Leute auf solche Sachen reagieren und in einer Demokratie selbstverständlich reagieren. Es ist die Aufgabe der Medien, den Kühlkopf nicht zu verlieren. Und das hoffe ich, dass uns das gelingt. Aber letztlich beeinflussen können wir das nur bis zu einem gewissen Grad. Und ich sage nochmal, wenn irgendwo in der Schweiz eine Bombe losgeht und man kann die Urheber auf solche Kreise zurückführen wie in Frankreich, dann werden wir etwas erleben, wo der ehemalige Fischerstaat etwas Lächerliches dagegen
gut, ist. Aber ich habe da irgendwie grausame Probleme und grausame Ängste.
Was wirst ich, denn du machen?
Ja, nein. Was ich wollte sagen, die SVP und die Rechten sind ja eigentlich tendenziell gegen den Staat. Sie wollen möglichst einen kleinen Staat und sind dagegen, wir haben jetzt das gerade jetzt erlebt, also eigentlich an einem ganz anderen Ort mit dieser Kresp, oder wie die heisst, oder? Wo man plötzlich sagt, der Staat greift das viel ein. Aber allgemein immer wieder sagt, Staatsquote muss runter, Staat muss runtergefahren, etc. Und jetzt dann wird es dann heissen, der Staat kann uns nicht richtig schützen, also muss man den Staat aufbauen und ausbauen und Überwachungen ausbauen. Und ich habe das Gefühl, da kommen wir in eine wirkliche Begriffsverwirrung rein, wo dann alle Koordinaten durcheinander gewirbelt werden.
Also nochmal, wenn ich die Kresp-Diskussion richtig verstehe, geht es darum, dass man föderalistische Prinzipien verletzt, indem man sagt, man nimmt Sachen, Subsidiarität, die könnten in der Gemeinde erledigt werden, auf eine Ebene, wo es nachher schwieriger wird.
Und Professionalisierung?
Professionalisierung gibt
es. Das ist vom Herrn Blocher ist das, gemacht worden in seinem Gesetz.
Aber du redest doch jetzt nicht mit dem Herrn Blocher.
Nein,
doch mit mir.
Nein, ich wollte nur sagen, zu Faktenlage.
Aber nochmal, Professionalisierung führt meiner Meinung nach immer zu zwei Sachen. Es wird teurer und niemand ist mehr verantwortlich.
Und was ist in Sachen Sicherheit? Dann gilt es nicht auch keine Professionalisierung. Dann sollen wir uns irgendwie auf die Bürgerwehre
Ich bin nicht ein Vertreter von dem, was du jetzt oder was man jetzt könnte vielleicht erwarten. Ich sage nur, in einer Analyse von der jetzigen Situation sage ich, wenn etwas passieren würde, dann sieht die Welt in der Schweiz anders aus. Das heisst nicht, dass ich das gut finde.
Gut, aber wenn man es jetzt ein bisschen völlig wertneutral würde sagen, für die SVP wäre das eigentlich politisch etwas Positives, wenn das würde passieren. Würdest du sagen, in der Auswirkung?
Nein, das sagst du, das würde ich nie sagen.
Ich frage dich.
Nein, das würde ich nie sagen.
Ja, aber das hast du ja gesagt, das hast du jetzt implizit.
Nein,
hast du
wieso
gesagt?
Denn? Nein.
Ja, wer will profitieren? Sicher nicht die Alternativliste.
Es geht doch nicht um, aber es geht doch jetzt um etwas völlig anderes. Es geht doch nicht ums Profitieren, sondern es ging darum, dass wir jetzt miteinander darüber reden, was würde passieren, wenn so etwas passiert. Und ich bin überzeugt, so wie in verschiedenen Themen alle Parteien sich müssen dem annehmen, dass dann meine Hoffnung wäre, und jetzt sind wir aber schon böse im Theoretisieren, also ich bin nicht so überzeugt wie du, dass das so schnell kommt. Ich sage nur, wenn etwas so passiert, dann braucht es eine Art nationalen Konsens, wie man mit dem umgeht. Und dann kann nicht eine Partei ausscheren.
Gut, also das wäre ja schön. Jetzt hat man ja gehört, in Frankreich eine grosse Solidarität, überall grosse Demonstrationen. Die Frage ist aber, wer an dem heutigen Sonntag eine grosse Demonstration wieder in Paris, Place de la République, und dort sind die von der Nationalen Front, der Front National, von der Frau Le Pen, nicht eingeladen.
Neuerdings doch.
Jetzt sind sie wieder eingeladen. Okay, gut. Also, man versucht es dort, man merkt, es könnte auseinanderbrechen und so. Meinst du, wir würden das in der Schweiz auch anbringen? Dass dann wirklich alle Parteien würden solidarisch irgendwie sagen, zur Verteidigung von unserem Freiheitsrecht, von unserem pluralistischen Recht, von unserer Meinungsfreiheit, für unsere Demokratie, für alles, wo wir stehen, dass alle dann das zusammen würden machen und das nicht anfangen, Finger zeigen, machen, ihr seid schuld oder die anderen sind schuld.
Ich bin überzeugt, dass wir den Schweizer besser klingen als allen anderen.
Meinst du?
Mhm.
Obwohl, jetzt sagen wir das Gefühl, ich habe es vorher erwähnt, vive la République, vive la France und so, Unité, diese Formeln hört man ja bei uns nicht. Die sind in Frankreich viel stärker.
Ja, Frankreich ist eine völlig andere Geschichte. Das ist ein zentralistischer Staat mit einer anderen Vergangenheit, mit einer anderen Idee, auch von dem Nationalismus. In der Schweiz gibt es keinen Nationalismus. Wie soll es denn da gehen? Nein, wie willst du das? Ja, willst du Nationalist sein in der Schweiz? Entweder bist du Tessiner oder Schaffhauser oder, wenn schlecht kommt, Zürcher. Aber was willst du jetzt da? Jetzt da Nationalist
sein? Dann lasse ich das zustande bringen, das B-Wort in dem Zusammenhang nicht. Machen wir Musik. Was ist der erste Titel?
Ja, das ist jetzt der Tribut an meine Leidenschaft Töfffahren von der Brigitte Bardot, Harley Davidson.
Herr Steinbrück bei mir, der ehemalige deutsche Finanzminister und Kandidat als Bundeskanzler. Wie er sich selber als Person beschreibt, ob er noch immer an eine politische Karriere glaubt und wieso er heute sagt, dass seine damalige Kandidatur gegen Angela Merkel ein Fehler gewesen sei.
Wenn ich das wüsste, wenn ich mich selber beschreiben sollte, geht das in die Hose.
Nee, versuchen Sie es. Ich meine, andere Leute haben wir nicht im Studio. Ich kann es nicht, also müssen Sie es so machen.
Nein, ich bin, glaube ich, schon etwas typisch für Norddeutschland. Ich rede keine Girlanden, sondern...
Das heißt, keine Girlanden?
Das heißt, ich rede Subjekt, Prädikat, Objekt. Das entspricht nicht immer dem Kommunikationsempfinden und auch den Empfindlichkeiten anderer Regionen, auch nicht in der Schweiz, wie ich weiß. Ich bin stark geprägt durch einen dänischen Teil meiner Familie.
Politisch. Die Mutter?
Ja, Mutter und Großmutter. Insbesondere auch über einen längeren Aufenthalt meiner Mutter in jungen Jahren mit 16, 17, 18 bis 1939, weshalb das Thema der sehr dunklen, katastrophalen Zeit Deutschlands in meiner Familie eine zentrale Rolle spielte. Ich war in den 60er Jahren doch auch ein bisschen rebellisch gegen den Muff der Adenauerzeit, gegen
ein
diese Bürger.
Ein bisschen rebellisch.
Ja, ich war nicht.
Wie kann man ein bisschen rebellisch sein?
Weil ich nicht linksradikal war. Ich war nicht beim SDS, ich war nicht bei anderen, ich war nicht bei der KPDML oder beim KBW, wie immer diese Organisationen hießen. Aber es war genug Grund, in die SPD damals einzutreten, auch vor dem Hintergrund der charismatischen Erscheinung von Willy Brandt.
Okay, und da wollten Sie wirklich politische Karriere machen, das war von Anfang an eigentlich irgendwie vorgezeichnet.
Nein.
Ja, also wenn man nachschaut, all die Ämter, die Sie da eingenommen haben, erobert haben, bis Sie dann eben zum Kanzlerkandidaten wurden, das war eine ganze Stange, eine ganze Menge.
Ja, das war nicht geplant und das war nicht vorhersehbar. Ich habe ja eher atypisch eine politische Karriere genommen, indem ich sehr spät erst ein parlamentarisches Mandat erworben habe.
Klar, aber Sie waren da bei Helmut Schmidt, Sie waren bei Rau, Sie waren bei verschiedenen anderen großen deutschen SPD-Politikern.
Ja, aber in der Anfangszeit als junger Mann eher als Wasserträger.
Wasserträger.
Ja, ja, ja. Also das wollen wir mal nicht so stilisieren, aber ich bin damit Politik groß geworden, in der Tat. Eine der mich beeindruckendsten Persönlichkeiten damals war Hans Matthöfer, ein deutscher Finanzminister in den Ende der 70er Jahre. Eine sehr integre politische Persönlichkeit, von dem ich mir viel abgeguckt habe.
Nämlich was?
Zu sagen, was Sache ist, nicht mehr zu versprechen, als man halten kann, den Menschen keinen Sand in die Augen werfen, auch auf die Gefahr hin, dass man gelegentlich anecken kann.
Okay, und das haben Sie reichlich. Sie haben dieses Buch beschrieben und es ist so beinahe auch mindestens im ersten Teil so ein Mea Culpa-Buch, oder? Haben Sie das, war das der Büßergang oder der Bußgang, den Sie nehmen mussten, um dann irgendwie Ihre neuen Vorschläge glaubwürdig anzubringen?
Nein, das Buch ist nur zu 20% ein Blick auf den Bundestagswahlkampf und auch nicht irgendein lamoyanter Gesang über die
Wunden. Überhaupt nicht lamoyant.
Ja,
im Gegenteil,
es war
mea culpa.
Nein, ich mea culpa weiß ich nicht, sondern ich habe gesagt, ich unterlag selber gewissen Fehleinschätzungen. Eine der Fehleinschätzungen ist mit Gewissheit gewesen, dass ich dachte, nach 4 Jahren CDU, CSU und FDP-Regierung in Deutschland mit einer relativ ambitionslosen Politik könnte das breite Publikum Interesse an einer etwas ehrgeizigeren, ambitionierteren Politik haben. In Wirklichkeit hat Frau Merkel auch obsiegt, indem sie das Wählerpublikum nicht herausforderte und das Publikum auch nicht herausgefordert werden wollte.
Okay, aber ich darf zitieren aus Ihrem Buch, um das ein bisschen richtig darzustellen. Sie sagen, meine Kandidatur war ein Fehler. Mein Fehler. Es war eine Fehleinschätzung meiner Möglichkeiten. Ich habe die Neigung zu Eskapaden, flapsige Art etc. Das ist schon ziemlich heftig.
Ja gut, ich wollte den Menschen auch nichts vormachen. Dieses Buch ist vielleicht deshalb auch interessant für einige, weil ich den Einblick da in meine Gedankenwelt eröffne. Aber nach einer Zeit ist damit auch Schluss und 4/5 dieses Buches beschäftigen sich eher mit der Zukunft.
Ja klar, aber trotzdem, man ist natürlich interessiert, was ist da schiefgelaufen? Sie bezeichnen das Ganze, Ihre Kandidatur, als Sturzgeburt. Wortgewaltig, wie in so vielen Bereichen. Und da kann man diese Wortbilder, kann man sich vorstellen. Aber als erfahrener Politiker, Sturzgeburt? Also solche Dinge sollte man sich doch irgendwie reichlich überlegen. Zum Beispiel, habe ich eine Chance?
Nee, warum muss ich mir das reichlich überlegen, wenn es den Tatsachen entsprach in einer Nacht von einem Donnerstag auf einen Freitag Ende September 2012? Das ist nicht eine geplante strategisch vorbereitete Aktivität der SPD gewesen, sondern wir waren nicht mehr Herr unseres Verhaltens oder Herr unseres Verfahrens.
Nein. Das zeugt aber nicht von großer langfristiger Planung.
Ja,
dieser
aber
Partei.
Das ist für viele, die in Deutschland das verfolgt haben, ist es offensichtlich. Ich wurde 51 Wochen vor dem Wahltermin ausgerufen als Kandidat. Das ist heller Wahnsinn, 51 Wochen lang als Kandidat sich die Hacken abzulaufen und an der Wand entlang gezogen zu werden.
Aber ließen Sie sich verführen von der Möglichkeit der Macht?
Ja, meine zweitälteste Tochter, die kommt zu diesem Ergebnis, dass ich sehr früh auch mit einer Kanzlerkandidatur kokettiert habe. Aber in Wirklichkeit stand ein Gespräch mit dem Parteivorsitzenden der SPD in Deutschland, Sigmar Gabriel, über die Klärung einer Reihe von Punkten aus. Und zu denen kam es nicht mehr, weil Frank-Walter Steinmeier in einem journalistischen Hintergrundgespräch in Berlin doch die Lawine losgetreten hat.
Es gab ja nur die drei, Steinbrück, Steinmeier und Gabriel. Steinmeier hatte seine Chance gehabt, die hat er nicht genutzt. Gabriel hat offenbar die Lage ein bisschen besser eingeschätzt als Sie und dann blieb nur noch der Steinbrück. Und der hat ja gesagt, sofort.
Ja, aber das tut man ja nicht bedingungslos, sondern Sie sagen, also ich möchte gerne früher geklärt haben, das Verhältnis zwischen Kandidat und Parteivorsitzenden, welche Strategie verfolgen wir, was ist die Erzählung, mit der SPD antreten will,
eben.
Wie sieht die Infrastruktur aus,
und?
Wie sieht die Kommunikation aus, und das alles war vor dieser Ausrufung der Kandidatur nicht mehr zu klären. Weil, wie jedes Hintergrundgespräch in Berlin, das unterliegt einer gewissen politischen Inkontinenz und ist in einer halben Sekunde draußen.
Okay, das heißt amateurhaftes Verhalten in eigentlich der wichtigsten Frage der ganzen Legislaturperiode.
Ja, sagen wir mal, ein nicht sehr professionelles Verhalten.
Okay, Sie müssen immer noch ein bisschen diplomatisch sein. Aber
das ist ja die herausragende Eigenschaft von mir.
Absolut. Nee, ich habe mir eben überlegt, welcher Steinbrück ist besser? Der Peitschenpeer oder der milde Peer, aus dem er sich jetzt heute uns und seinen Genossen und der deutschen Öffentlichkeit präsentiert?
Ja, aber eben sind Sie doch zu der Bewertung gekommen, dass ich mit mir selber nicht milde bin, sondern dass ich den Finger aufs Schlimme lege. Insofern ist dieses Buch eher Ausdruck dessen, was ich tatsächlich bin. Ich bringe zum Ausdruck, was ich denke.
Okay, aber trotzdem nochmals. In dieser Partei hatten Sie die Idee, dass Sie gewinnen könnten, weil im Nachhinein sagen Sie, ich hatte ja gar keine Chance gegen Mutti, gegen Angela Merkel, die Sie natürlich sehr gut und sehr intim kennen.
Nein, 2012 hatten wir teilweise Umfrageergebnisse, wo eine parlamentarische Mehrheit, also was die Mandate betrifft, im Deutschen Bundestag von SPD und Grünen durchaus in Reichweite war. Es gab zwischenzeitlich sogar auch Popularitätswerte, wo, und das meine ich ohne jede Koketterie, ich vor Frau Merkel lag. Also war die Lage 2012 keineswegs so düster, wie sie sich dann 2013 tatsächlich ergeben hat.
Eben, und Sie sagen, dann haben Sie einige Dinge versucht und es war kein Treffer dabei. Es waren alles Nieten, nichts hat gezündet. Das ist natürlich nicht optimal für einen Wahlkampf gegen eine sehr, sage ich mal, sehr geliebte und auch bewährte Bundeskanzlerin.
Ja, aber darauf hat man ja alleine nicht einen Einfluss. Also die Tatsache, dass die CDU-CSU den großen Vorteil hatte, Frau Merkel als die Hüterin aller deutschen Porzellankisten zum Programm zu erheben und ansonsten keine großenartigen weiteren Programmangebote machte, dass Frau Merkel als sehr solide, als sehr, sehr, sehr verantwortungsbewusst, sehr pflichtbewusst galt und auch der Stimmungslage in Deutschland entsprach, ist ein großer Vorteil gewesen. Und
eben, aber das haben Sie doch gewusst. Oder haben Sie das nicht richtig eingeschätzt? Ja. Sie beklagen, dass die Deutschen sich so gut gefühlt haben und deshalb gar keine Lust hatten auf irgendein Experiment mit einem Steinbrück oder mit einer SPD.
Naja, aber Sie haben mich ja gar nicht ausreden lassen. Denn die andere Entwicklung ist ja gewesen, dass wir 4 Jahre von CDU, CSU und FDP hinter uns hatten, wo nun nicht eine sehr ehrgeizige und ambitionierte Politik betrieben wurde. Und mein Eindruck war, dass es vielleicht eine Mehrheit geben könnte und ich auch über die Ränder der SPD dort Zustimmung gewinnen könnte, die sagen, so nun wollen wir mal gerne wissen, welche Vorstellung die Politik an die Zukunft dieses Landes hat.
Genau, und dann am Schluss gab es 25,7%.
Das ist unabweisbar richtig, was Sie sagen.
Okay, aber Sie kennen ja die Merkel von ganz nah und Sie waren in den entscheidenden Stunden und Tagen und Wochen Ihrer Kanzlerschaft dabei, 2008, als die Finanzwelt am Abgrund war und da standen Sie vor der Mikrofone hin zusammen mit ihr und sagten irgendwie so sinngemäß, die Sparguthaben sind garantiert. Das war die ganz große Stunde, oder?
Ja, das war damals ein sehr mutiger Auftritt von Frau Merkel und mir, weil wir gar keine parlamentarische Legitimation hatten. Aber wir fürchteten, dass an einem Montag sich Schlangen bilden könnten vor deutschen Banken, so wie das in England übrigens schon der Fall war. Und dass wir so etwas haben, was man im Englischen einen Bankrun nennt. Und den wollten wir verhindern.
Und glaubten Sie auch, dass Sie das halten könnten? Oder war das auch ein bisschen so aus der Hüfte geschossen wie Ihre Kandidatur?
Was meinen Sie jetzt?
Das Versprechen, die Sparguthaben sind garantiert. Wussten Sie das, dass Sie das auch in einer Extremsituation halten können?
Oh ja, oh ja. Was glauben Sie, welchen massiven Vertrauenseinbruch es über Jahre, wenn nicht Jahrzehnte gegeben hätte, wenn dieser Fall eingetreten wäre und die Regierung, das Land, die Bundesrepublik Deutschland, die Sparguthaben hätte garantieren müssen.
Ja klar, aber eben hatten Sie die Vorbereitungen getroffen, wenn solche Ereignisse ausgelöst durch Lehman natürlich in Amerika.
Nein, wir haben damals eine Entscheidung getroffen von einem Samstag auf einen Sonntag unter dem Druck der entstehenden Probleme. Politik besteht darin, Verantwortung zu übernehmen, auch bei unsicheren Informationen. Das unterscheidet uns von manchen anderen Berufen.
Genau, und da fühlt man sich dann, wenn es dann geglückt ist, und das ist ja damals geglückt, ein bisschen, ich sag's mit einem gewissen Respekt und Zurückhalt, ein bisschen als Master of the Universe.
Nein, das ist eine Fehleinschätzung zu sagen, dann haben wir den Eindruck, wir können übers Wasser gehen.
Nee, aber Sie haben die große Krise elegant und glorios bewältigt. Mit Frau Merkel.
Ja, es war ein Beitrag. Im Übrigen war das ja noch längst nicht zu Ende.
Ja, klar.
Denn wir gingen in ein weiteres Verfahren, wo wir in einem sehr schnellen Gesetzgebungsverfahren in Deutschland ein Finanzmarktstabilisierungsgesetz verabschiedeten, um die Banken zu stabilisieren, in enger Abstimmung mit Nachbarländern in der Europäischen Union.
Erklären Sie mir jetzt, vielleicht das interessiert mich jetzt ganz persönlich, wer war da die treibende Kraft bei dieser großen Übung, die Sie hatten und als Sie vor die Kamera schauen, war es der Finanzmann, Steinbrück oder die Bundeskanzlerin Merkel? Weil Finanz-Know-how, Wirtschaftsverstand würde man eher bei Ihnen verorten.
Ja, das ergab sich dialogisch. Wir hatten beide Hinweise von der Deutschen Bundesbank, dass viele Leute ihr Geld abheben. Wir hatten einige warnende Hinweise, dass Menschen nervös wurden, Bürger nervös wurden in Deutschland, wenn zum Beispiel ein Auszahlungsautomat bei ihrem Kreditinstitut aus technischen Gründen nicht funktionierte und sie dachten, der ist gesperrt. Und daraus ergab sich mit Frau Merkel ein Dialog, weil sie an diesem Samstag bei Sarkozy, dem französischen Präsidenten, war in Paris. Das war der Samstag. Bis weit in die Nacht haben wir dann darüber gesprochen, dass wir am Sonntag eine solche Garantieerklärung abgeben sollten.
Aber haben Sie Frau Merkel auch ein bisschen überzeugen müssen, dass dies die absolut richtige Maßnahme zum richtigen Zeitpunkt wäre?
Nee, ich will mich da gar nicht aufspielen als derjenige, der das Copyright hat, sondern das ergab sich durch mehrere Gespräche, wo wir sagten, es macht Sinn, gemeinsam, auch gerade gemeinsam als Vertreter von CDU, CSU und von SPD, um jeden parteipolitischen Verdacht zu entgehen, eine solche Ansage zu machen.
Okay, ja, das hat doch irgendwie ein Gefühl des Zusammenschweißens gebracht, wenn man so durchs Feuer gegangen ist. Und dann tritt man gegen diese Person an, mit der man die große Krise bewältigt. Gab es da nicht auch ein bisschen Beißhemmungen?
Nein, sondern das ist Demokratie.
Ja.
Das ist ein demokratischer
Wettbewerb. Das ist große Koalition, die
ja, das ist
mit Juniorpartner und
so. Ja, selbstverständlich. Das wiederholt sich ja oder hat sich ja historisch abgebildet in vielen anderen Ländern, dass sie dann in einem demokratischen Wettbewerb gegeneinander konkurrieren. Ich habe es verloren, aber in der Demokratie werden sie dann nicht in den Tower gesperrt und landen auch nicht unter der Guillotine.
Okay, aber war es dann für Sie doch ein bisschen ernüchternd, weil Sie schreiben auch, Frau Merkel macht alles richtig. Sie verkörpert Normalität und Bodenhaftung. Da muss man annehmen, dass Sie das Gefühl haben, dass Sie in dem Bereich irgendwelche Defizite haben.
Ja, die SPD konnte die Themen, die wir gerne platziert hätten, über die wir das Spiel gerne geändert hätten, gegen diese Solidität und Platzhalterschaft von Frau Merkel nicht durchsetzen. Ich will Ihnen ein Beispiel geben nach einem TV-Duell, wo ich jedenfalls nach den Aussagen von vielen durchaus eine gute Figur gemacht habe, ging es nicht um die Inhalte dieses TV-Modells, um die Alterssicherung, um den Pflegenotstand, sondern es ging um die Deutschlandkette von Frau Merkel.
Okay, das ist ja das große Lamento, das Sie haben über die Medienlandschaft generell. Darüber sollten wir reden. Machen wir doch Musik. Musik von Ihnen ausgewählt. Der erste Titel kam von Kate Bush und der zweite?
Der zweite ist von Bob Dylan, den ich nun seit den 60er Jahren sehr schätze als Sänger. Allerdings nicht eine der älteren Aufnahmen, auch nicht Knocking on the Heaven's Door, einer meiner Lieblingssongs, sondern Someday Baby.
You say, I don't care where you go or how long you stay. Someday, baby, you ain't gonna work for me anymore. Well, you take my money and you turn me out. You fill me up with nothing but self-doubt. Someday, baby, you ain't gonna worry for me anymore. When I was young, driving was my craving. You drive me so hard, almost to the grave. Someday, baby, you ain't gonna worry for me anymore. We'll be right back.
Viele haben das nicht gewusst, dass der Comedian Fabian Unterreger von Beruf eigentlich Arzt ist. Wieso er sich für das Studium entschieden hat, wo er sich in ein paar Jahren sieht und ob er seine Witze auch selber lustig findet, das hat er mir im Februar alles erzählt.
Wo es liebt aufzutreten, wo es liebt Leute zu unterhalten und nebendran weitere Interessen hat.
Eben, aber du bist jetzt, das muss man einfach zuerst einmal sagen, du bist jetzt Arzt geworden. Und jetzt weiss ich zufälligerweise aus eigener Erfahrung, also in der Familie mindestens, meine Tochter ist Ärztin geworden, das ist ein unglaublich anstrengendes Studium. Und wie kann man so ein Studium machen und gleichzeitig noch professionell Comedian sein?
A, durch gut organisiert sein und B, durch viel Passion und Leidenschaft. Also ich habe tatsächlich strenge Zeiten hinter mir, aber wir unterscheiden zwischen euch und deinem Stress. Euer Stress ist, du hast zwar Stress, nimmst aber nicht erdrückend wahr. Dein Stress wäre, du bist völlig selbst fremdgesteuert und leidest darunter. Und bei mir ist ein Eustress gewesen. Und sonst hätte ich es wahrscheinlich nicht machen können.
Aber zwischen denen, ich meine, das in Prüfungen muss man unglaublich viel auswendig lernen. Aber vielleicht ist das einfach gut für dich. Auswendig lernen auf der Bühne, vor der Prüfung, abrufen etc. Einfach Sachen irgendwie aus dem Hirn können richtig Maul oder Schreibgerät oder Computer irgendwie anbringen und dann funktioniert es.
Nein, auswendig lernen ist eigentlich nicht so. Ist, würde ich mal sagen, ist nicht so meins. Also, es ist nicht so, dass ich anstehe und hocke und dann, ja, dann fließt es einfach in den Kopf hinein. Es ist so, dass ich eine Seite manchmal durchlese und unter der Seite frage ich mich, du hast gesagt, Tami nochmal, was ist jetzt oben gestanden?
Oh, das geht jedem so, wenn man nicht konzentriert ist. Aber wenn man konzentriert ist, kannst du es offenbar gut behalten. Weil eben, das ist ja, es gibt ja andere Studien, wo man muss viel denken. Ich sage es jetzt mal ein bisschen primitiv.
ETH, oder? Dort gut. Ist viel Verständnis.
Und als Arzt musst du viel lernen, auswendig lernen.
Absorbieren
abrufen.
Und absorbieren. Definitiv.
Ja.
Und es läuft auch in den Spitälern nachher so. Also es gilt so ein bisschen als Königsdisziplin, einfach eine Disziplin wiederzugeben. Und das mag gut sein. Ich finde Synthese noch spannender. Mitdenken und verstehen, warum was ist.
Mhm.
Und mich hat es tatsächlich interessiert. Und alle halbe Jahre sind dann halt so dumme Prüfungssessionen gekommen, wo ich nichts anderes machen konnte als runterfahren, meine Bühnentätigkeit und auf das fokussieren. Und Medizin studieren hat es sicher nicht einfacher gemacht. Also ich habe mir vieles einfacher gemacht, wenn ich das einfach nicht gemacht habe.
Aber warum hast du es denn gemacht? Du hast ja vorher schon mal ein anderes Studium gemacht.
Also
Lebensmittelwissenschaft, der ETH, wo ich auch noch als relativ strenge Universität ging.
Genau.
Und dann hast du das Gefühl gehabt, es ist halt doch ein bisschen schnell vorbei. Jetzt mache ich es halt nochmal.
Ja, genau. Ich habe nachher noch den didaktischen Ausweis an der ETH angehängt und das ist sozusagen das Lehrdiplom. Ich bin einfach ein extrem neugieriger Mensch. Mich interessiert das und ich habe das grosse Privileg gehabt, dass ich nachher mit der Komik meinen Lebensunterhalt verdienen konnte, ist es möglich geworden, dass ich Medizin studiere. Und das Interesse an der Materie hat mich angetrieben. Also, das macht es möglich. Und ich habe gesagt, ich habe vorher einen Job gehabt als PM. Ich war Product Manager und habe eigentlich den Geschäftsführer von der Schweizer Ländergesellschaft gesehen. Und das, auf das wäre sie dann irgendwie rausgelaufen.
Das hast du nicht wollen.
Das habe ich nicht wollen, das habe ich realisiert.
Also, jetzt hast du zwei Berufe. Jetzt bist du Arzt einerseits. Du bist einer der Ärzte, die man kennt. Du bist andererseits ein Comedian, den man noch besser kennt. Also, hast du zwei Berufe gleichzeitig, die du offenbar beide liebst, oder?
Das ist so. Also, Comedy ist wirklich einfach absolut, das ist so ein Privileg, das zu machen. Medizin ist auch ein Privileg, aber es ist völlig anders geartet. Ich bin bei der Comedy, bin ich mein eigener Herr und Meister. Ich kann alle Entscheidungen selber treffen. In der Medizin sieht es anders aus. Also, du bist erst fremdbestimmt. Und, letztlich muss man schauen, wie stark sich das verbinden lässt. Was ich aber kann sagen, ist, mit der Comedy aufhören, das wäre ein absoluter Schuss ins Knie, das mache ich garantiert nicht.
Andererseits muss man sagen, und das weiss ich eben auch, jetzt kommt eigentlich nach dem Studium, nach dem harten Studium, kommt ja eigentlich noch die viel härtere Zeit. Nämlich Assistenzarzt. Man liest ja in Deutschland, in der Schweiz, die arbeiten einfach unsäglich lange Stunden, Nachtdienste, Wochenende etc. Und das ist eigentlich fast die härteste Phase, die ein Arzt muss durchgehen muss, bevor er dann irgendwie auf Flughöhe ist.
Das ist definitiv so. Du hast, also die Assistenzärzte stellen die medizinische Grundversorgung in diesem Land sicher. Und im Gegensatz zu Deutschland haben wir noch, würde ich sagen, ein bisschen bessere Zustände. Umständen. Aber auch da bist du letztlich der Gango, der zwar Verantwortung trägt, aber ganz viel Papierkram erledigt, jeden Patient aufnimmt und jeder von denen dann rapportiert und einen Bericht schreibt. Und das ist auf Deutsch gesagt unhure streng.
Eben, und das bietet
nicht
doch
allzu viel Freiheit.
Eben, das ist, also, aber das geht so. Ja ein paar Jahre. Wie viele Jahre geht es? Was schätzt du, ja, wenn du es ernsthaft betreibst?
Je nach Facharzttitel würde ich jetzt mal sagen, zwischen 5 bis 8 Jahren. Also. Dann ist halt die Frage, weißt, willst du noch eine Oberarztstelle haben, die im Fall von kleinen Fächern wie Ophthalmologie, Otorhinolaryngologie halt dann noch die operative Tätigkeit dazukommt? Oder sagst du, ich will Hausarzt werden, mir lange 5 Jahre Assistenz, dann gehe ich in die Praxis.
Also, was willst du werden?
Ich will einen Weg gehen, der sich mit der Comedy verbinden lässt,
und das heisst,
auf den Punkt zu bringen. Ich kann es dir jetzt noch nicht sagen.
Dann bringst du es aber nicht auf den Punkt.
Jetzt würdest du sagen, jetzt studiert das eigentlich Medizin, weiss es nicht. Die Ärzte finden oft ihre Berufung in der Medizin durch das Arbeiten, durch das konfrontiert sie mit der Materie, ja, das konfrontiert sie mit den Kollegen in dem Feld, im Fachgebiet, durch schauen, wie ist es überhaupt. Und
aber was könnte es denn sein?
Bei mir wird es definitiv eine Tätigkeit, wo ich kann in einer Praxis sein kann. Die Arbeit mit dem Patienten macht mir Spass.
Ist ja klar, aber was? Also ist es in der Richtung Chirurgie, ist es Anästhesie, ist es innere Medizin, es gibt Onkologie, es gibt ja unglaublich viele Fachgebiete.
Ja, Onkologie hat eine wahnsinnige Entwicklung. Da passiert jedes Jahr mit Antikörpern unglaublich viel, wo du Immuntherapie kannst anbieten. Ich glaube, es könnte bei mir ein Krisenfach sein. Das kann sein HNO, es kann sein Ophtha, es kann sein Derma, es kann sein ein Hausarzt. Und was es genau ist, ich kann dir nicht sagen. Im I&S, ich habe viele I&S-Lager geleitet.
Was ist das, I&S?
Jugend und Sport. Aha, ich bin da tätig im Schneesport und dort habe ich immer gehofft, ich könne der Lagerarzt werden. Und dann hat es doch verdammt nochmal, ich garantiert jedem Lager hat es eine Krankenschwester gehabt oder Pflegefachfrau, wie man jetzt politisch korrekt sagt, wo dann den Job von der Nase weggeschnappt hat. Aha. Und warum? Weil ich einfach auf der Piste, wenn dort jemand am Boden ich kann nicht dran vorbeifahren, ohne die Zeit zu gehen, um zu fragen, was ist los. So jetzt auch beispielsweise am letzten Samstag im Pizzolo. Es zieht mich an und das wären mehr Gelenksverletzungen und so Sachen. Mhm. Und ich habe beispielsweise auch im Ballgerist eine sehr schöne Zeit als Unterassistent können haben. Gelenkuntersuchen finde ich etwas vom Faszinierendsten, was es überhaupt gibt. Aber es wird wahrscheinlich auf eine operative Tätigkeit rauslaufen.
Und?
Das heisst, am 7. Uhr am Morgen gibt es Rapport. Das heisst, am 8. Uhr wird angefangen operieren, dann geht es durch bis irgendwie am 4. bis am 5. und du musst jetzt sehr eng am Ball bleiben und ob das möglich ist, das weiss ich nicht.
Aber jetzt im Moment bist du ja Arzt, bist aber noch ein Doktor, muss man auch noch sagen.
Ist so, genau.
Das vergisst man also auch, wenn er im weißen Mantel kommt. Er ist noch nicht der Doktor, er ist zwar der Doktor, aber er hat ihn noch nicht. Jetzt musst du noch ein Diss schreiben, oder?
Ja, also ich muss, absolut,
das
ich
muss nicht. Könntest du es auch ohne?
Ich könnte absolut.
Aber das willst du natürlich.
Für mich ist von Anfang an klar gewesen, wenn ich Arzt werde, dann will ich auch Doktor Med sein.
Ja klar, irgendwie. So einen Titel muss man haben.
Ich finde es lässig, ich habe Applaus an dem. Und ich habe das grosse Glück, dass ich das auch in einem Gebiet machen darf, das mir sehr leid. Ich forsche im Moment noch auf Stimme und versuche dort ein bisschen Licht ins Dunkle zu bringen. Also wir haben weltweit etwa 9 Milliarden Leute. Das heisst, wir haben 9 Milliarden Stimmen, 9 Milliarden funktionierende oder weniger funktionierende Kehlköpfe. Aber wie die genau funktionieren, das weiss man gar nicht. Es gibt ganz wenig Studien am lebenden Mensch und genau.
Ja, aber so du machst ja schon ein Studium lebendiger Mensch.
Ja.
An dir selber.
Das ist so.
Du hast ja mal gesagt,
das ist so, ja.
Weil du lieber mehr über das weißt, bereits jetzt schon weißt, bevor die Studie abgeschlossen ist, kannst du viele Sachen besser irgendwie platzieren auf der Bühne, als es irgendein anderer macht.
Also etwas besser als die anderen weiss ich nicht. Was ich definitiv kann, ich kann die Leute wahrscheinlich gar nicht so schlecht lesen. Also was ich mache nach jeder Show, ich sage jedem, wo in meine Show kommt, in der öffentlichen Bühne, per Handschlag und persönlich danken und ade.
Das machst du?
Das mache ich wirklich.
Aber
das
ist ein bisschen...
Das ist influenza-technisch... Nein, ist nicht eine Scheste. Ich liebe es. Influenza-technisch liebe es BAG. Es ist nicht das Vernünftigste. Ich weiss. Und ich tue nachher meine Hände desinfizieren. Und ich sage aber auch...
Und was hast du davon?
Es ist sehr befriedigend, die Leute zu sehen, die Gesichter von diesen Leuten, die Stimmung aufzunehmen. Und mich würde es auf Deutsch gesagt ankacken, wie das viele andere machen, jetzt bist du auf der Fertig, endlich kann ich in die Kabine gehen, ich gehe drüber. Das ist nichts für mich, ich finde es lässig, einfach noch ein bisschen mit diesen Leuten zu plaudern.
Also, du hast ja mal gesagt, Zitat bei Storyfilter, Comedy ist die lustigste Form der Psychiatrie.
Es ist ja so.
Also, du bist eigentlich in Behandlung, ja, wenn du auf der Bühne bist, oder?
Storyfilter hat natürlich ein super Zitat rausgenommen, wie die das üblicherweise machen. Ja, Comedy ist ein bisschen Psychiatrie. Man kann durch eine Pointe etwas im Kortex auslösen, das man nicht kontrollieren kann. Und das ist ein Lachen. Die Leute müssen lachen. Und man weiss, durch Studien, Lachen senkt nachweislich den Blutdruck. Lachen nimmt die Herzfrequenz ab. Und das sind Prozesse, die bei der Entspannung eintreten. Und das ist ein riesen Privileg, das zu machen. Und alles
ohne aber die anderen lachen ja. Du lachst ja nicht. Das ist eigentlich nicht. Ah, Psychiatrie
ist für
die anderen.
Peinlich, aber ich muss dir ehrlich gesagt sagen, ich finde, was ich mache, selber lustig.
Ja. Und, wieso? Klar, ist
ja
gut.
Darum macht das Spass.
Also, aber das heisst so, der Clown im Spital, wo zu den Kindern geht. Das ist also richtig Therapie. Das ist nicht nur einfach Freizeitbeschäftigung.
Der bin ja nicht.
Ich meine schon, aber genau. Nur weil du, wenn du den Mechanismus beschreibst.
Ja, im Spital musst du natürlich massiv aufpassen. Wenn jemand irgendwie eine Schädigung im Hirn hat, wo er Humor nicht mehr verstehen kann, wo er das mal hätte können, dann leitet das als ausgelacht werden aus. Aha. Und das ist natürlich massiv schädlich. Also im Spital geht es mir nicht darum, den Lohn zu sein, dann geht es mir darum, das Problem des Patienten zu lösen.
Aber wenn du mit einem orangen Stethoskop kommst, dann willst du auf eine Art neue Stimmung verbessern.
Ja, definitiv. Ja. Und das funktioniert. Das funktioniert. Ja. Wenn ich dort hocke und die Leute sehe, beispielsweise die Patientin, sehe, so im Kantonsspital Luzern lebt, die hat Tränen in den Augen gehabt, aus anderen Gründen. Und dann hat sie irgendwie die farbigen Socken gesehen. Und das hat nonverbal die Situation schon mal massiv entspannt.
Gut, es gibt eine Studie, die ist in England gemacht worden, dass Comedians überdurchschnittlich viele psychische Störungen haben. Schizophrenie oder manisch-depressives Verhalten. Hast du zur Kenntnis genommen?
Ja, absolut, absolut. Ich habe ja dort dazu auch meinen Senf dazugegeben, wo Storyfield mir da quasi gefragt gestellt hat. Das habe ich eine absolut spannende Studie gefunden. Es gibt ja auch Studien, die sagen, Komiker haben nicht so ein grosses Selbstvertrauen oder genau therapieren sich auf der Bühne. Das weiss ich nicht. Ich selber würde behaupten, ich bin nicht manisch-depressiv. Ich glaube, ich habe auch keinen Anflug von einer Form von Schizophrenie, obwohl ich Stimmen von anderen Leuten kann annehmen. Aber wenn mich jemand anders im Gegenteil kann überführen, dann bin ich absolut offen für diese Diagnose.
Okay, also jetzt machen wir Musik. Wir hören den Fabian Unterrecker. Und er ist zwar Arzt, aber er ist noch nicht Doktor, aber er ist ganz ein erfolgreicher Mann auf der Bühne. Also, was ist der nächste Titel?
Das ist «The Way She Moves» von Deep Kick. Deep Kick ist eine dreiköpfige junge Band aus Neuenburg, die Funk-Metal spielt, das dann noch so Tore gewackelt. Auf einem Niveau abartig. Whenever I lay my eyes on you, something very strong attracts me. I know it's crazy, girl. I feel it's not a matter of time. We just gotta settle things down before I drown.
Das ist das erste Best of Doppelpunkt. Sie möchten Sie alle Sendungen noch mal in ganzer Länge hören, dann können Sie das auf radio1.ch unter Podcast. Ich freue mich, wenn Sie in der nächsten Woche wieder dabei sind. Am Mikrofon ist für Sie da der Roger Schawinski.
Nella vita ho perso tempo e in pratica tutto ciò di cui hai paura ti capita come se fosse una formula matematica. E io a settembre avevo sempre 3 in algebra, col culo sopra lo scooter ogni domenica. Noi non credevamo alla pubblicità, ragazzi di una zona periferica, e sognavamo già di scappare via da qua. Nervi scoperti di questi tempi, ci siamo stretti ma non mi senti. Nervi scoperti di adolescenti, ci siamo presi, ci siamo persi. Non so se le idee migliori si hanno sempre all'ultimo. Non so se vivendo si cambia o sono io a cambiare. Più che un cuore grande ci vuole il fegato. E galleggiamo come il ghiaccio nel whisky on the road. Bravi in teoria, ma in pratica tutto ciò di cui hai paura ti capita. Però ciò che non ti uccide ti carica. E fanculo alla mia prof di matematica. Sulle panchine fumavamo un'erba atomica mentre parlavamo della libertà. E qualche volta pure in chiesa di domenica, perché solo Dio sa quanto male fa. Nervi scoperti di questi tempi, ci siamo stretti ma non mi senti. Nervi scoperti di adolescenti, ci siamo presi, ci siamo persi. Non so se le idee migliori si hanno sempre all'ultimo. Non so se vivendo si cambia o sono io a cambiare. Più che un cuore grande ci vuole il fegato. E galleggiamo come il ghiaccio nel whisky on the road. Odiavamo chi faceva la predica e volevamo andare in America. Siamo finiti a fare la predica. Oggi quanto è lontana l'America. Ci siamo fatti male, 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 ma ci veniva bene. Galleggiamo come il ghiaccio nel whisky on the rock. Non so se le idee migliori si hanno sempre all'ultimo. Non so se vivendo si cambia o sono io a cambiare. Più che un cuore grande ci vuole il fegato. E galleggiamo come il ghiaccio nel whisky on the rocks.
Präsentiert worden von der IM43 AG. In Immobilienfragen beraten wir Sie individuell, kompetent und aus einer Hand. www.im43.ch. Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.